Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Entstehung des Lebens, Ziel oder Zufall. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Dr. Stefan Krall. Stefan Krall ist Biologe mit dem Schwerpunkt Zoologie und Entomologie. Er studierte an der Universität Hamburg und promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1981 bis 2019 war er für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Entwicklungshilfe tätig. Er befasste sich dort unter anderem mit Pflanzen- und Vorratsschutz, Heuschreckenbekämpfung, internationaler Agrarforschung, nachhaltige Landwirtschaft und Biodiversität mit dem regionalen Schwerpunkt Afrika. Guten Tag, Dr. Krall.
Guten Tag, Herr Garcia.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Fangen wir mit einer offenen Frage an. Was hat Sie dazu gebracht, sich diese fundamentale Frage zu stellen, was Leben ist und wie das vielleicht begonnen hat?
Das ist ein etwas sonderbarer Weg vielleicht, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe einen 6 Jahre älteren Bruder, Jahrgang 49, und der war als junger Student direkt in die APO involviert in Hamburg, wo ich eben auch herkomme. Und da bin ich schon sehr früh politisiert worden, aber habe mich dann für die Anarchisten interessiert, als undogmatische, freiheitsliebende Leute und nicht so sehr für den Marxismus. Und zum Anarchismus gehört die freie Liebe. Und da sagte ein befreundeter Anarchist, ja, wenn du dich dafür interessierst, da kenne ich hier einen, der interessiert sich für Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich hat doch auch was mit Sexualität und freier Liebe zu tun. Mhm. So bin ich dann mit dem zusammengekommen. Und dann haben wir die Bücher von Reich gelesen, eine Zeitung rausgegeben und haben dann festgestellt, dass sich Wilhelm Reich auch mit der Entstehung des Lebens beschäftigt hat und sich teure Mikroskope gekauft hat, um zu gucken, wie ist das entstanden. Dann hat er sich mit Lebensenergie beschäftigt. Und so bin ich dann zu diesen Sachen gekommen und dann war irgendwann mein Abitur und dann war die Entscheidung, was mache ich jetzt? Und da habe ich gesagt, ich will das jetzt wissen, ob Wilhelm Reich recht hat und deswegen studiere ich Biologie. Also das war der Grund, Biologie zu studieren, über die Politik letztlich. Und dann habe ich so viel Freude an der Biologie gehabt, dass ich halt Biologe geworden bin, habe relativ schnell erkannt, dass bei Reich nicht alles so stimmt, was er gesagt hat. Und wenn man sich dann aber einmal mit diesen Themen beschäftigt, Leben und Evolution, dann kommt man vom Hölzchen zum Stöckchen und beschäftigt sich dann mit allen möglichen, was ich so im weiteren Sinne als Grenzwissenschaften bezeichnen würde.
Mhm. Da kommen wir später auch noch zu, vielleicht zu den Details, Stichwort Orgonenergie etc. Zur Vorbereitung hatten Sie mir einen Artikel geschrieben, der noch nicht veröffentlicht ist, der heißt wie diese Folge, also Entstehung des Lebens, Ziel oder Zufall, den haben Sie ganz schön auch didaktisch aufgebaut, weil das ist ja schon nicht einfach, so dieses große Thema anzugehen. Und Sie fangen an damit überhaupt den Kosmos zu beschreiben oder die Kosmologie, also was wir meinen, wie alles entstanden ist. Also wir gehen jetzt von einem Urknall aus und es ist vielleicht auch gut zu wissen, die zeitlichen und räumlichen Dimensionen dem Hörer jetzt mal klar zu machen, über was wir hier überhaupt reden.
Ja, da über den Urknall will ich jetzt nicht unbedingt so viel reden. Mhm. Also nach meiner Anschauung hat es vor dem Urknall einen Raum- und zeitlosen Zustand gegeben. Mhm. Letztlich auch eine Art Sein, aber eben Raum- und zeitlos. Deswegen, darüber kann man nichts aussagen. Das ist mir jetzt auch nicht so entscheidend ist, dass wir als Menschen, die wir über uns nachdenken können, manchmal die Dimensionen vergessen, in denen wir uns befinden. Mir ist das gerade vor 2 Tagen aufgefallen, als ich das Heute-Journal guckte, mit Anne Gellinek. Und die Anne Gellinek machte ein Intro in einen Beitrag, den habe ich mir heute nochmal rausgesucht und abgeschrieben, wortwörtlich. Und da sagte sie, es ist ein alter Menschheitstraum, einmal nach da oben zu fliegen. Im Hintergrund sah man eine Karte der Milchstraße. Zu den Sternen in fremde Galaxien. Dafür muss man wohl über das Irdische hinauswachsen. Und genau damit hat der Engländer John McFall, der Held unserer nächsten Geschichte, Erfahrung. John McFall ist ein Unterschenkelamputierter, jetzt Astronaut, der zu ISS fliegen soll. Und bei solchen Aussagen muss ich immer schmunzeln, weil die internationale Raumstation, die ist gerade mal 400 Kilometer weg. Das heißt, das ist weniger als die Distanz Frankfurt-Hamburg, die ich des Öfteren fahre. Das heißt, die ist eigentlich um die Ecke, nur dass man nach oben fliegen muss. Das hat überhaupt nichts mit dem Universum zu tun. Das Universum ist gigantisch und für die meisten Leute nicht vorstellbar. Ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Unser Sonnensystem ungefähr 4,7 Milliarden Jahre, die Erde vielleicht 4,6 Milliarden Jahre. Und wenn wir unser Planetensystem anschauen, das ist das Einzige, ist der Mond unseres Planeten Erde, der ist sozusagen um die Ecke, der ist ungefähr so Pi mal Daumen 300.000 Kilometer weg. Mhm. Das heißt, dahin braucht das Licht eine Sekunde Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn man da Astronauten hinschickt, dann kann man ganz einfach funken. Wenn man jetzt aber sich, wie die Anne Gellinek in dem Heute-Journal sagte, um andere ferne Sterne und Galaxien kümmern möchte, dann wird das Ganze sehr, sehr schnell ernüchternd. Denn der uns am nächsten liegende Stern Proxima Centauri ist 40 Billionen Kilometer entfernt oder, wie man dann sagt, 4,24 Lichtjahre. Das heißt, da braucht das Licht 4,2 Jahre. Würde man also einen Funkspruch zu einem Raumschiff, was sich in der Nähe von Alpha Centauri auffällt, schicken wollen, bräuchte dieser Funkspruch 4,24 Jahre und zurück auch nochmal. Das heißt, er wäre fast 9 Jahre unterwegs. Das heißt, es wäre da schon völlig unrealistisch, überhaupt noch zu funken zu einem Raumschiff. Und die Reise dorthin, die würde mit der heutigen Reisegeschwindigkeit von Raumschiffen ungefähr 70.000 Jahre betragen. Das ist länger als Menschen, als Homo sapiens in Europa ist. Und wenn man mit 10% Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, was heute völlig unrealistisch ist, würde man immer noch 43,2 Jahre brauchen. Das heißt, was ich damit klar machen will, ist das, was die Frau Gellinek sagte, wir fliegen zu fernen Sternen und Galaxien. Das ist sowas von unrealistisch. Das kann man eigentlich mit allen heutigen und auch denkbaren Technologien vergessen. Das Einzige, was wir vielleicht noch hinkriegen würden, ist zum Mars zu fliegen. Aber auch der Mars ist, je nachdem, die Distanz ist unterschiedlich, zwischen 56 und 401 Millionen Kilometer weg. Da würde auch ein Funkspruch schon über drei Minuten dauern. Und da würde man auch schon fast 9 Monate fliegen. Das heißt, das, was der Elon Musk sich da vorstellt, auch das halte ich nicht für besonders realistisch. Zumal dann in der Schwerelosigkeit Menschen Probleme kriegen mit allen möglichen Organfunktionen, Knochenwachstum und so weiter. Mhm. Also ich möchte eigentlich nur klar machen, welche Stellung wir im Universum haben. Wir sind hier auf der Erde, die sollten wir gut behandeln und sollten in erster Linie hier bleiben. Und wenn jemand Spaß hat, auf den Mond zu fliegen, Amerikaner, Russen oder Chinesen oder Inder, dann sollen sie das tun. Aber eigentlich ist mein Petitum, behandelt die Erde gut, lebt hier in Frieden, was im Moment weit entfernt ist, statt sich über Galaxien und ferne Sterne Gedanken zu machen.
Ja, ist halt ein bisschen Eskapismus, aber man wird ja noch träumen dürfen. Ne? Allein schon die Entfernung zur Sonne, das sind 150 Millionen Kilometer. Also ne, wenn ich in so ein Passagierjet steigen würde, was natürlich Quatsch ist, damit durch den Weltall zu fliegen, aber ich würde 150.000 Stunden fliegen.
Ja, das ist
nur um zur Sonne zu kommen. Also
ja.
Und auch die zeitlichen Dimensionen. Also ich weiß gar nicht, das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen. Das ist jetzt für mich nur noch eine Zahl. 4,7 Milliarden Jahre. Das sind 4.700 Millionen Jahre. Ich finde ja schon 10 Jahre lang. Ne, da ist auch die Frage, was bringt mir diese Zahlen noch? Das sind so geologische Zeiträume oder wie man die dann schon nennt.
Da sind immer so viele Nullen dran an diesen Zahlen, dass einem da schwindelig wird. Mhm. Und ich meine jetzt nochmal die nächste Sonne, Proxima Centauri. Und dieser Stern hat wohl ein Planetensystem und da gibt es wohl ein Proxima Centauri B. Das ist wohl ein Planet, der eventuell eine habitable Zone haben könnte. Das heißt, da, wo Menschen leben. Jetzt soll ich da 43,2 Jahre hinfliegen, um dann festzustellen, nee, hat er doch nicht. Und dann soll ich 43,2 Jahre wieder zurückfliegen. Und das, wenn ich 10% Lichtgeschwindigkeit erreiche. Sonst müsste ich da ja viele, viele Generationen, also das ist, in meinen Augen ist sowas völlig ausgeschlossen.
Man kann vielleicht Sonden irgendwann hinschicken, ne? Das ist vielleicht geplant. Sehr kleine Sonden, die nicht viel wiegen, die kann man auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Ist die Frage, was man da soll, ist aber auch, ich finde es nicht schlecht, da mal nachzugucken. Why not? Es ist ja schon komisch. Da können wir, ist ja schon komisch, warum das nicht voller Leben ist. Ne? Da wären wir jetzt schon hier beim Alien-Thema. Aber bleiben wir erstmal hier auf der Erde. Was ist denn die gängige aktuelle Theorie, wann und wie das Leben entstehen konnte hier?
Ja, vielleicht aber vorab doch noch der Hinweis, wenn man sich diese Dimensionen des Universums anguckt, dann ist, und das ist für mich schon eine wichtige Sache, es ist extrem wahrscheinlich, dass es unheimlich viel Leben auf Planeten im Universum gibt. Also wenn man sieht, dass in unserer Milchstraße ungefähr 200 Milliarden Sterne sind und das dann hochrechnet auf das sichtbare Universum mit den 200 Milliarden Galaxien und vermutlich 70 Trilliarden Sternen, dann werden sehr, sehr viele davon ein Planetensystem haben und davon wiederum sehr, sehr viele Planeten in der habitablen Zone. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Planeten mit Leben in irgendeiner Form gibt, ist extrem hoch und nicht nur ein- oder zweimal, sondern das wird zigtausende von Planeten mit Leben geben im Universum. Das finde ich schon eine interessante Sache. Ob die hierher kommen können, wenn die Gesetze der Physik auch dort gelten, das halte ich eben auch für relativ unwahrscheinlich. Deswegen glaube ich wenig an fliegende Untertassen mit grünen Männchen, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, aber habitabel heißt ja auch, das erweitert sich ja auch immer mehr. Wir haben bei uns bestimmte Bakterien, Einzellern, die unter extremen Bedingungen noch überlebensfähig sind oder diese Bärtierchen. Und wir stellen auch immer mehr fest, dass es zum Beispiel vielleicht auch innerhalb von Monden flüssige Meere geben kann, dass der Abstand zur Sonne nicht mehr so wichtig ist. Also je mehr wir da nachgucken, umso mehr Orte finden wir, wo Leben theoretisch existieren könnte. Und da sprechen wir auch nur von dem kohlenstoffbasierten Leben, also der Art von Leben, die uns bisher bekannt ist. Ne? Ich gehe auch davon aus, dass das voller Leben ist, aber wir haben komischerweise noch keins davon nachweisen können. Vielleicht passiert das ja jetzt mit dem James Webb-Teleskop, weil da können wir entfernte Atmosphären untersuchen.
Ja, aber selbst wenn man entfernte Atmosphären untersucht, weiß man noch nicht, ob da Leben ist. Also das müsste man schon ganz konkret finden. Das kann natürlich sein in unserem Sonnensystem, dass man bei Monden von anderen, Jupitermonde oder so, dass man dort was irgendwann was findet, das könnte schon sein. Auf anderen Sternen und Sonnensystemen, da kann man nur indirekt schließen, dass es wahrscheinlich sein könnte. Ja, indirekt
mit freier Sauerstoff in der Atmosphäre, da kommen wir jetzt zu. Ja. Die Erde, als die entstanden ist, da geht man jetzt von aus, das war eigentlich so ein glühend heißer Klumpen mit einer Gasatmosphäre, wo auch noch kein Sauerstoff drin war. Und dann, erzählen Sie mal, dann ist das Ding abgekühlt. Was ist dann passiert?
Genau, und dann ist irgendwann Wasser entstanden und das erste Leben, also die Erde ist ungefähr, hatte ich schon gesagt, 4,6 Milliarden Jahre alt und schon vor 3,8 Milliarden Jahren, das weiß man, dass es da dann erstes Leben gab. Und das erste Leben ist an Wasser gebunden. Über die Entstehung des Lebens, da gibt es alle möglichen Theorien, entweder in irgendwelche weißen Raucher in der Tiefsee und bis hin zu irgendwelchen Gletscherspalten und solche Sachen. Also da kann man lange drüber reden. Mir erscheint es relativ wahrscheinlich, dass das irgendwo in der Tiefe der Meere entstanden ist, in einer anderen Form von Chemie. Und das waren dann eben Bakterien und Archaeen, die hat man früher noch, als ich studiert habe, zusammengeschmissen. Heute sagt man, das sind zwei unterschiedliche Reiche, weil die Archaeen ganz eigene Biotope besiedeln und ganz eigene Mechanismen haben. Und das war, wie gesagt, vor 3,8 Milliarden Jahren. Dann vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren gab es dann Cyanophyzen, gemeinhin als Blaualgen bezeichnet. Die haben dann die Photosynthese in Anführungszeichen erfunden und haben dann angefangen, Sauerstoff zu produzieren. Natürlich hat das lange, lange gedauert. Das war auch vor Millionen, Milliarden von Jahren erst bei 1% in der Atmosphäre. Heute haben wir 21% Sauerstoff. Also die ersten eukaryotischen Zellen aus Archaeen, die sind vermutlich vor 1,6 bis 2 Milliarden Jahren entstanden. Dann gab es irgendwann diese, haben Sie ja sicher auch schon gehört, diese Endosymbiose, wo dann in diese eukaryotischen Zellen, die einen abgeschlossenen echten Zellkern hatten, wo dann da andere Bakterien einverleibt worden sind, das sind dann die späteren Mitochondrien oder eben Cyanophyzen mit ihren Chloroplasten, Daraus wurden dann die Algen mit dem Chlorophyll. Das ist dann irgendwann später passiert. Sowas kann man natürlich immer nur so in etwa abschätzen. Das kann man nicht ganz genau.
Genau, also da
nicht ganz genau sagen.
Da sind Sie mir noch auch noch ein bisschen zu schnell, weil das für mich ist mit das größte Wunder die erste Entstehung des Lebens, weil da so viele Hürden übersprungen werden mussten. Was ist denn die? Weil worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja schon die Evolution, aber das allererste Leben. Was muss denn da passieren? Also erstmal, wie definieren Sie denn? Was war, also die erste Zelle war ja schon, die wir entdeckt haben. Woher wissen wir das überhaupt? Haben wir da Ablagerungen gefunden oder woher wissen wir, dass die entstanden sind und ungefähr wann?
Das ist über Fossilien. Also über Fossilien, man kann in Fossilien dann irgendwelche Zellen sehen, von denen man sagen kann, das sind Bakterien. Von daher kann man das schon relativ gut einordnen. Aber bei manchen wird es dann auch schwierig. Man hat dann auch nicht so irre viel da, dass man das alles nun genau datieren kann. Aber wenn Sie nach der Lebensentstehung fragen, kann ich auch nochmal zurückgehen einen Schritt. Warum gibt es überhaupt Leben? Das ist eine Frage, die wird keiner beantworten können. Es gibt Leben. Punkt.
Nee, mir geht es um Komplexität. Die Frage nach warum kann man sehr wahrscheinlich eh nie beantworten. Ne? Aber das waren ja am Anfang war es kein Leben. Dann sagen wir, das sind reine physikalische Dinge, die vor sich gehen. Und auf einmal nennt man das dann Leben. Und das muss ja heißen, es muss eine Art Organisation sein. Es muss vielleicht eine Art Stoffwechsel geben.
Es gibt es gibt bis heute in der Biologie keine einheitliche Definition von Leben, sondern es gibt einen Katalog von Kriterien, der, wenn daraus die meisten Sachen zutreffen, man von Leben redet. Das ist etwas unbefriedigend, aber es ist so. Die NASA hatte mal das Problem, dass sie gesagt hat, die haben da ja mal vor vielen Jahrzehnten schon Sonden losgeschickt, um Leben im Universum zu suchen. Und da haben die gesagt, wenn wir Leben suchen, müssen wir das erstmal definieren. Aber auch die NASA hat keine eindeutige Definition. Was zum Leben dazugehört, ist ein Stoffwechsel, eine invariante Vermehrung, das heißt, dass aus einem Organismus auch wieder ein identischer Organismus rauskommt und nicht jetzt aus einer Giraffe ein Löwe. Das nennt man dann invariante Vermehrung. Also solche Sachen kommen da zusammen, aber auch da kommt man schon schnell wieder an Grenzen, wenn man die von Ihnen erwähnten Bärtierchen nimmt, die man auch in den Weltraum gebracht hat. Übrigens, Weltraum beginnt ab 100 Kilometer per Definition. Dann hat man diese Bärtierchen ins Vakuum gebracht bei eisigsten Temperaturen, wo die im Grunde ihr Leben komplett einstellen und auch gar keinen Stoffwechsel mehr haben. Man kann die auch in flüssigen Stickstoff werfen. Das heißt, da habe ich mir vor einiger Zeit schon mal die Frage gestellt, dass man dann eigentlich auch gar nicht mehr von Leben reden kann, wenn man sagt, Stoffwechsel ist ein essentielles Kriterium für die Definition von Leben. Also es ist nicht so einfach, aber letztlich wissen wir ja intuitiv, das ist Leben und das ist kein Leben. Zumindest bei den allermeisten Sachen.
Wir können es erkennen. Ja, aber würde jetzt ein Komet einschlagen bei uns und Teile Brocken ins Weltall schleudern, wo so ein paar Bärtierchen dazwischen sind, könnten diese Bärtierchen schon Millionen Jahre durchs Weltall treiben, auf einem anderen Planeten aufschlagen und könnten da weiterleben. Theoretisch.
Na, da bin ich jetzt wieder skeptisch. Ich habe im vorletzten Jahr einer Konferenz über Bärtierchen beigewohnt, weil da die Entdeckung des Bärtierchens 250 Jahre her war. Und da gab es über das ganze Jahr eine Online-Konferenz, jeden Monat einen Vortrag. Und da gab es auch eben diese Sachen mit den Bärtierchen im Weltraum und dem flüssigen Stickstoff. Und da habe ich auch gefragt, wie lange können die denn eigentlich in diesem Zustand überleben? Und da hieß es, 100 Jahre, 150 Jahre. Also da reden wir nicht von Millionen von Jahren.
Okay, weil man muss ja, weil schon das primitivste Leben, was wir kennen, ist ja schon recht komplex. Das sind ja schon kleine nanotechnologische Wundermaschinen. Ne, das heißt, da muss viel passiert sein davor. Die sind ja nicht einfach so pupp entstanden. Na, da gibt's dann,
ich meine, ein Kriterium ist natürlich, und Sie haben ja vorhin schon dass Kohlenstoff auf Leben basiert und nicht meinetwegen auf Silizium. Es gibt eben so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die DNS oder die RNS. Im Englischen sagt man dann immer RNA oder DNA. Ich als irgendwie sage immer noch DNS und RNS. Das ist etwas, was man in allen Lebewesen findet. Das ist einfach verbreitet. Deswegen geht man auch davon aus, dass das alles aus einer Sache heraus entstanden ist. Wie auch zum Beispiel Chiralität, das ist links- oder rechtshändig. Da gibt es eben nur eine Chiralität. Deswegen geht man davon aus, dass alles aus einem einzigen Vorgänger heraus entstanden ist. Mhm. Und darüber muss es auch irgendwie entstanden sein. Das heißt, diese Aminosäuren, die sich dann zu der RNS irgendwann per Zufall oder auch nicht zusammengefunden haben, die dann in Hyperzyklen, wie der Professor Eigen sagt, irgendwann mit einer Hülle versehen wurden oder in diesen weißen Rauchern in irgendwelchen kleinen Hohlräumen gewesen sind, darüber muss es irgendwie entstanden sein. Also was wir nur wissen, ist, dass es entstanden ist, dass es einen gemeinsamen Vorfahren gibt.
Also eine Zelle. Das gesamte Leben auf der Welt stammt von dieser einen Zelle ab. Ne?
Genau.
Schon der Hammer. Ja.
Genau, Sie können sich und ich kann mich letztlich auf die eine Zelle zurückführen. Also wir sind Abkömmlinge dieser einen Urzelle, die man Luca nennt, Last Universal Ancestor. Damit ging es los und erst daraus haben sich dann die Bakterien und die Archaeen entwickelt, aus denen dann der Rest geworden ist. Und aber das geht alles letztlich auf die einmalige Entwicklung von Leben zurück, denn gerade was ich sagte, diese Chiralität, diese Händigkeit, links- oder rechtshändig, die hätte andersrum genauso gut funktioniert, aber die ist wohl bei den Molekülen in der einen Richtung dann damals so gewesen bei der ersten Zelle und dann so geblieben.
Und das Ganze ist wohl auch recht, also geologisch betrachtet, recht früh passiert. Man geht davon aus, als die Bedingungen da waren, dass Leben hier sich halten kann, also dass das Meer nicht mehr kocht, das Wasser da ist, war es auch schon da.
Genau, 3,8 Milliarden Jahre. Das heißt, wenn die Erde ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt ist, dann ist das sehr schnell. Manche sagen sogar vor 4 Milliarden Jahren. Also das ist sehr schnell. Das heißt, man kann sagen, wenn Bedingungen günstig sind für Leben, dann entsteht es relativ schnell. Warum es entsteht, wissen wir nicht.
Aber Zufall. Aber deshalb meinen Sie auch sehr wahrscheinlich, dass das Weltall nur so davon wimmeln muss.
Genau, genau. Wenn das jetzt hier sehr spät entstanden ist. Also wir kommen ja später vielleicht noch drauf. Der Mensch ist ja extrem spät entstanden. Dass es also irgendwo im Universum sowas wie Menschen gibt, da bin ich jetzt nicht so ganz von überzeugt. Aber dass es Leben gibt, das ist in meinen Augen so gut wie sicher. Und zwar sehr, sehr häufig. Ja, aber wenn man sieht, wie lange diese Einzeller, allein schon die Bakterien, wie viele Milliarden Jahre nur diese Einzeller da waren, dann ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass auf anderen habitablen Planeten solche Einzeller entstanden sind und dass die sich nicht notgedrungen zu Mehrzellern entwickeln müssen. Denn das ist eigentlich so ein Bakterium, ist eigentlich ein perfekter Organismus. Mit horizontalem Genaustausch eigentlich eine super Sache.
Hat das nicht vielleicht einfach logische Gründe, dass das gar nicht spät ist, sondern dass das alles aufeinander aufbaut und immer schon entstanden ist, wenn es gerade möglich war? Ich meine, die Bakterien mussten ja zum Beispiel auch erstmal Sauerstoff erschaffen. Und dann sind ja ganz viele Formen des Lebens ausgestorben, weil Sauerstoff eigentlich recht giftiges Zeug ist, weil das so reaktiv ist. Aber dadurch konnten neue Verarbeitungsprozesse, so ein Metabolismus auf Sauerstoffbasis erzeugt werden, der es wieder ermöglicht hat, den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, ja, klar, so kann man sich das erklären. Aber jetzt muss man dazu sagen, als diese Cyanophyceen angefangen haben, Sauerstoff zu produzieren und der Sauerstoffgehalt stieg, Sauerstoff ist eigentlich ein sehr toxisches Gas, ein sehr reaktives, toxisches Gas. Das heißt, das hat erstmal dazu geführt, dass unheimlich viel von den Einzellern wieder abgestorben sind, die damit nicht umgehen konnten.
Genau, und es hat alles gerostet, das ganze Eisen.
Genau, die dann oxidativen Prozessen unterlegen haben und erstmal wieder kaputt gegangen sind. Und dann hat es irgendwann die Organismen gegeben, die eben mit dem Sauerstoff umgehen konnten, auch wieder durch Evolution. Und dann war das plötzlich eine super Sache. Aber auf der Erde mit unseren 21, also dem heutigen Zustand mit 21% Sauerstoff, sieht man ja ganz schnell Waldbrände. Das heißt, die Erde, und in der Vergangenheit sagt man, dass sich die Waldbedeckung auf der Erde immer wieder eingeregelt hat. Wenn die zu hoch war und zu viel Sauerstoff vom Wald produziert worden ist, hat es auch wieder viel mehr Waldbrände gegeben. Dann hat es wieder weniger Bäume gegeben, weniger Sauerstoffproduktion, also dass das da auch so ein Hin und Her gegeben hat. Also Sauerstoff ist nicht per se was Gutes. Mhm. Für uns schon, klar.
Ja, ja.
aber wie sich das dann genau entwickelt hat und wo und in Schwefelatmosphären und sonst wie, da gibt es, ich habe da haufenweise Bücher drüber, da gibt es immer wieder eine neue Theorie, dass das in irgendwelchen, ich meine, Darwin hat gesagt, im kleinen warmen Tümpel, auch da gibt es natürlich Theorien in irgendwelchen Lehmschichten und so weiter, aber das ist spannend, aber ob man das je genau rauskriegen wird, weiß ich nicht.
Haben wir da überhaupt die Möglichkeit da, das ist so lange her, sehr wahrscheinlich können wir nur raten, ne? Oder vielleicht mal das woanders entdecken oder nachbauen, ich bin mir da auch nicht sicher. Sie benutzen auch in Ihrem Artikel das Wort Teleologie. Was bedeutet das?
Naja, Teleologie ist ein ganz altes Konzept, ein ganz altes Wort, das schon Aristoteles verwandt hat. Und das heißt eigentlich, dass sich etwas in eine bestimmte Richtung entwickelt. Also dann in Verbindung mit Ziel, auf ein bestimmtes Ziel hin. Das sind aber zwei ein bisschen unterschiedliche Sachen. Also Teleologie ist einfach eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung, in eine vorgegebene Richtung. Mhm. Und die Finalität, das wäre auf ein bestimmtes Ziel hin. Also der Naturwissenschaftler und Theologe Teilhard de Chardin hat ja dann gesagt, auf einen Punkt Omega hin entwickelt sich alles. Das wäre klassischer Finalismus, also eine Teleologie und Finalismus. Aber auch natürlich die ganzen Religionen haben sowas. Ein transzendenter Gott hat das Leben geschaffen, das Leben entwickelt sich in eine bestimmte Richtung und endet dann irgendwann. Da gibt es dann, ich bin kein Religionswissenschaftler, aber da gibt es dann natürlich die verschiedenen Richtungen, die dann sagen, dann kommt der zweite Heiland und dann geht's
ja, okay, das ist ja keine Endlichkeit
und so weiter. Ja. Das ist Teleologie mit Finalismus. Ja. Und Teleologie ohne Finalismus ist einfach nur, dass sich etwas zu einer Ganzheit entwickelt und nicht unbedingt auf ein Ziel hin.
Genau, es gibt, genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil das wird so der Knackpunkt. Oder das Wort Entelechie, ne, das Ziel in sich selbst tragen. Also wir sind jetzt beim Punkt, das Leben ist entstanden, es ist recht früh entstanden. Es scheint auch, das Leben, also die Gesamtheit des Lebens scheint ja auch, ich weiß nicht, ein Ziel zu haben, aber der Trend ist gleich. Ja, es wird immer komplexer, die Lebewesen werden immer ausgefeilter, vielleicht intelligenter. Kann man das so behaupten?
Nein.
Nein?
Das kann man so nicht behaupten, weil ich meine, das ist der Ernst Haeckel, der deutsche Biologe, der hat damals quasi zur Darwin- und Nach-Darwin-Zeit so einen Baum entwickelt, wo das unten mit Bakterien losgeht und oben mit Menschen endet. Das ist, so kann man das nicht machen, denn ich meine, Fakt ist, dass die Bakterien und die Archaeen und auch die ganzen Protisten, die Einzeller und Wenigzeller, die sind bis heute dominant auf der Welt. Komplexität ist ein Nebeneffekt. Wir sehen natürlich als Menschen die Komplexität, weil die nehmen wir wahr. Ich mikroskopiere, ich nehme auch das andere wahr. Mhm. Und der Stephen Jay Gould, ein ganz schillernder Biologe, leider früh gestorben, der hat gesagt, Komplexität hat sich entwickelt, weil es möglich war und nicht, weil es sein musste. Der hat das mit einem Betrunkenen mal verglichen. Ein Betrunkener kommt aus einer Kneipe und lehnt sich an die Wand und fängt dann an, loszugehen. Und es ist relativ logisch, dass er irgendwann links in der Gosse landet, weil er rechts ja gar nicht weiter landen kann. Und da hat es Stephen Jay Gould gesagt, das ist rechts die Wand, das sind quasi die Bakterien, da kann man nicht drunter gehen, weil das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Aber links in die Gosse kann man fallen, das heißt, das ist Komplexität. Das heißt, der Stephen Jay Gould sagt, Komplexität hat sich entwickelt, weil es möglich war und nicht, weil es notwendig war oder weil es ein Trend ist. Er sagt, das ist kein durchgehender Trend in der Entwicklung des Lebens. Mhm. Der Trend ist Einzelligkeit.
Ja, ja, okay. Ich dachte, das hat vielleicht auch was damit zu tun, möglichst Nischen zu finden. Also bei höher, ne, bei komplexen Leben wie Vögeln, da erkennt man ja, die verändern ihre Schnabelform, um vielleicht andere Art härtere Nüsse knacken zu können, diese berühmten Darwin-Finken.
Wenn die Komplexität mal entstanden ist, und da muss man auch sehen, ich meine, die richtig losgegangen ist es ja erst vor einem Maximum so 600 Millionen Jahren. Das heißt, das hat über 3 Milliarden Jahre hat es eigentlich in erster Linie Einzelligkeit gegeben. Und dann ist es losgegangen, dass sich ein bisschen komplexere Vielzeller entwickelt haben. Das ist die sogenannte Ediacara-Fauna. Das waren dann so ja, ganz kleine Organismen, aber tierisch würde man sagen, oder so große Wedel, die aus dem umgebenden Wasser, alles im Wasser natürlich, die aus dem umgebenden Wasser Nährstoffe gesammelt haben. Und dann gab es diese berühmt-berüchtigte kambrische Explosion, wo dann plötzlich all das entstanden ist, was wir heute auch haben. Der Grund dafür, gibt es verschiedene Gründe. Einer mag gewesen sein, dass es plötzlich Organismen gab, die andere gefressen haben. Das war in der Ediacara-Fauna noch nicht der Fall. Das war sozusagen der Garten Eden. Aber dann plötzlich gab es, und die waren auch hauptsächlich bentisch, also festsitzend und nicht freischwimmend, aber dann gab es mehr Freischwimmende. Und da muss es irgendwann mal einen cleveren Organismus gegeben haben, der sich gesagt hat, ich muss doch nicht aus dem Wasser irgendwas rausfiltern, wenn ich einfach einen anderen fressen kann. Und das hat wahrscheinlich zu einer schnellen Entwicklung der Evolution geführt, weil dann plötzlich die gefressen wurden, sich auch schneller entwickeln mussten gegen die Räuber, also sich Mechanismen überlegen mussten, wie kann ich dagegen bestehen. Also das wird der hauptsächliche Grund gewesen sein, warum es plötzlich so schlagartig losging.
Mehrzeller heißt dann, ein Lebewesen besteht aus mehreren auch differenzierten, also spezialisierten Zellen schon?
Das ist eben wichtig, weil Mehrzelligkeit, die Cyanophyceen, also die sogenannten Blaualgen, die haben auch schon lange Ketten gebildet, auch Bakterien. Aber da waren die einzelnen Zellen dieser Kette nicht spezialisiert. Das heißt, das ist dann noch kein, in dem Sinne, wie man das auffasst, ein Mehrzeller, der eben komplexer ist. Beim komplexen Mehrzeller hat es dann auch gegeben, wenn sich eben auch bei Einzellern, wenn sich da in einem Konglomerat von Einzellern Zellen zu verschiedenen Funktionen differenziert haben. Das wäre dann erste komplexe Mehrzeller. Das gibt es auch schon. Auf der unteren Ebene gibt es das auch schon.
Das heißt, also ungefähr 3 Milliarden Jahre lang war Leben, bedeutete irgend so ein Schleim, der auf dem Stein sitzt, ein bisschen Photosynthese betreibt und sich einfach ausbreitet überall hin, ne?
Naja, Schleim ist jetzt schon wieder so ein bisschen negativ ausgedrückt. Das waren, ich würde sagen, fröhliche Bakterien im Wasser und Archaeen.
Schleim ist, meine ich nicht böse, aber ich stelle mir das so vor. Ne? Das ist so Bakterienteppiche oder sowas. Die gibt es ja immer noch.
Nein, aber es gibt ja das, man sagt dann das Plankton und das Benthos. Benthos sind die Organismen, die am Boden festsitzen. Und Plankton sind die frei schwimmen. Und es gab natürlich schon immer dann die frei schwimmen, sowohl bei den Bakterien als auch den Eukaryoten mit dem echten Zellkern. Da gibt es, also wenn ich in mein Mikroskop gucke, da gibt es wunderbare Organismen, die frei schwimmen. Also das ist nicht Schleim, der irgendwo sitzt.
Mhm. Und da, die ganze Erde war voll damit, ne? Vor allen Dingen im Meer, aber auch es gab Seen und Flüsse und sowas. Aber das waren noch keine Pflanzen, ne?
Nein. Also bis zur kambrischen Explosion war alles im Wasser. Also die kambrische Explosion ungefähr vor 542 Millionen Jahren. Und das war alles noch im Wasser. Und dann erst vor ungefähr 419 Millionen Jahren, da gab es die ersten Landpflanzen. Und die Landpflanzen haben dann vor ungefähr 366 Millionen Jahren die Tiere sozusagen nachgezogen. Also da kamen dann auch Tiere an Land, die dann eben sich entweder von den Pflanzen oder später dann von anderen Tieren auch ernährt haben. Aber das ist alles quasi ganz jung, also nach dem Motto, die Älteren von uns erinnern sich noch dran.
Also das quasi in den letzten 10-20% der Erdzeit
ist das
passiert. Aber dann wurde es ja auch immer, wurde es dann schneller, ja, dann sind irgendwann, ich scroll mal durch, Wirbeltiere sind entstanden, die Dinosaurier, da kann man dann ja schon sagen, es wurde komplexer und das, also da haben Sie gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt ein Jäger-Beute-Verhältnis gab, ne? Dass das so den Turbo gezündet hat.
Ja, klar, aber wir gucken natürlich in erster Linie auf das, was wir um uns herum an Land sehen. Wir wissen zum Teil über die Tiefsee weniger, als wir über den Mond wissen. Und da gibt es natürlich immer noch absolut abenteuerliches und komplexes Leben. Also das ist für uns eigentlich, wenn man bedenkt, dass ja der Großteil der Erde von Wasser bedeckt ist, also Ozeane, da wissen wir extrem wenig drüber.
Geht das sich auch nicht? Ich habe auch mal gehört, dass es fast unmöglich ist, für einen Menschen einen Ort zu finden, wo noch kein Leben ist. Das geht doch auch in die Erde rein, ne? Kilometer tief in den Boden findet man noch Leben, ne?
Genau, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir einen Beitrag angeguckt über Kolembolen, Springschwänze. Das sind Gliederfüßer, aber keine Insekten, obwohl sie auch sechs Beine haben. Die gibt es sogar in Gletschern und oben im ewigen Eis. Da gibt es im Eis gibt es auch immer so winzige Algen, die da wachsen. Und davon ernähren sich dann wieder diese kleinen Tierchen. Sehr putzig, nett anzuschauen. Also Leben gibt es tatsächlich an extrem vielen Stellen.
Also ne, kann man von ausgehen, dass in der Atmosphäre fliegen die ja auch rum. Das heißt, quasi bis zum Weltraum, bis zum paar Kilometer Tiefe ist alles voller Leben. Also quasi genau, gesättigt damit, ne? Alle.
Ja, klar. Wenn man sieht, in einem Kubikzentimeter Erde, wie viel Millionen Millionen Bakterien allein in einem so einem Kubikzentimeter Erde drin ist. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben als Menschen immer diese falsche Vorstellung. Wir gucken auf das, was in etwa unseren Dimensionen entspricht. Und in etwa unsere Dimensionen, das meine ich von irgendeinem Insekt, was da rumkrabbelt oder fliegt, bis hin dann zu Elefanten und Giraffen und Walen und sowas. Aber die Ebene, die da drunter ist, die eigentlich viel komplexer in dem Sinne, viel vielfältiger ist auf der Erde, das nehmen die meisten Leute gar nicht wahr. Wenn sie Bakterien hören, denken sie an Krankheiten. Und das andere, was wir Protisten nennen, also diese eukaryotischen Ein- und Wenigzeller, davon wissen die meisten Leute gar nichts. Da kennen sie vielleicht noch den Begriff Amöbe und Pantoffeltier und dann war's das. Und das ist eigentlich schade, weil das macht eigentlich das Leben auf der Erde aus. Wir sind so ein kleines Nebenprodukt.
Ja, von der Masse. Ja gut, wir können die auch nicht sehen. Wir brauchen Hilfsmittel, um die zu entdecken. Ne? Als das genau. erste Mikroskop, den Leuten ist ja quasi der Schuh weggeflogen, als die da mal durchs erste Mikroskop geguckt haben. Das konnte sich ja gar keiner vorstellen. Kommen wir jetzt mal zur Evolution des Menschen. Was war der erste Mensch, kann man das sagen?
Naja, das kann man nicht so ganz genau sagen. Ich meine, es gab einen Vorläufer, aus dem dann die Affen, die Menschenaffen entstanden sind und wir. Das ist also nicht wie damals zu Darwin-Zeiten, wo sie sagten, oh, Darwin sagt, der Mensch ist aus dem Affen entstanden. Das ist nicht richtig, sondern es gab einen gemeinsamen Vorgänger. Und dann gab es einfach Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass sich diese Vorgänger auf zwei Beine erhoben haben, damit die Hände frei hatten und nicht mehr auf Bäume rumgeklettert sind. Und das hat langsam zu so einer Entwicklung beigetragen, die vielleicht vor 6 Millionen Jahren angefangen hat. Mhm. Und dann gab es erste Arten, Australopithecus, und dann gab es später dann die Arten der Gattung Homo. Homo kennen ja viele, Neanderthalensis und Rudolfensis und Habilis. Und dann eben den Homo sapiens, der als einzige Art übergeblieben ist. Aber der ist dann erst ungefähr 300.000 Jahre alt. Das heißt, es hat 6 Millionen Jahre gedauert, bis es dann zum jetzigen modernen Menschen gekommen ist. Übrigens, interessant noch, wir sind eine sogenannte monotypische Art. Monotypische Art heißt, in einer Gattung nur eine Art noch. Das ist für die Evolution sowieso nicht besonders günstig. Mhm. Ja, es gibt nur in der Gattung Homo gibt es nur noch die Art Sapiens.
Weiß man warum? Haben wir die bekämpft? Haben wir die?
Nö, das früher hieß es ja, der Homo sapiens, als er dann irgendwie auf den Neandertaler getroffen ist, hat er den platt gemacht. Aber das stimmt nicht. Das hat sich einfach vermischt. Also die haben dann auch schnell mal durcheinander Sex gemacht. Mhm. Und das ist einfach, war der Homo sapiens dann überlebensfähiger letztlich und hat dann nach und nach den Neandertaler so ein bisschen an die Seite gedrängt. Aber da gab es nicht jetzt irgendwelche großen Schlachten, wo die sich ausgerottet haben. Es gab ja auch überhaupt gar nicht so viele Menschen auf der Erde.
Man kann so, das hatte ich mal als abgefahrene Theorie gehört, dass es viel mehr Tiere, es gibt ja Tiere, die sich rasseübergreifend vermehren können. Zum Beispiel so ein Esel mit einem Pferd, da kommt ein Muliball raus. Da sagt man aber, der selbst ist dann nicht mehr fruchtbar, ne?
Ja, aber das ist dieser Artbegriff, den ich noch im Studium gelernt habe. Arten sind solche, die sich fruchtbar vermehren können. Das ist schon lange hinfällig. Also jüngstes Beispiel durch die Erderwärmung ist, dass die Eisbären in die Region der Grizzlybären kommen und sich mit den Grizzlybären fortpflanzen und vermehren und die Nachkommen auch wieder fortpflanzungsfähig sind. Also das stimmt nicht, dass das nicht geht oder wie bei Esel und Pferd.
Nur also das passiert doch öfters, ne? Das würde die Evolution nochmal beschleunigen. Das wäre ja nochmal so ein neuer Turbo, um vielleicht die Artenvielfalt auch besser zu erklären zu können.
Naja, ne? Gut, ich kann mich jetzt nicht mit einer Honigbiene kreuzen, das kriege ich nicht
Nein,
hin.
Nein, aber...
Aber mit dem Neandertaler, das hat der Homo sapiens, hat das geschafft eben mit dem Neandertaler, das ging.
Hatte der einen anderen Chromosomensatz oder hatte der dieselbe?
Nein, wir sind ja alle extrem ähnlich. Ich meine, es gibt einige Biologen, die sagen, wir sollten eigentlich zusammen mit den Schimpansen in die Gattung Pan, also P-A-N heißt die Gattung der Schimpansen, da gibt es Schimpansen und Bonobos, weil wir denen so extrem ähnlich sind. Das Genom unterscheidet sich so gut wie gar nicht. Also könnte man die in eine Gattung stellen. Dann hätten wir schon drei Arten in einer Gattung, aber das wird wahrscheinlich nicht gemacht werden, weil die Menschen sein wollen. Die wollen jetzt auch das Anthropozän haben, was aber abgelehnt worden ist.
Ja. Und, Bescheidenheit ist nicht unsere Stärke. Ja.
Nee. Aber von daher, das war die Menschheitsentwicklung. Aber das ist eben so kurz erst her, 300.000 Jahre. Und hier in Europa und auch in anderen Teilen der Welt außerhalb Afrikas sind die modernen Menschen erst seit ungefähr 50.000 Jahren. Das ist, wie gesagt, auf einer Zeitskala geologisch nicht darstellbar. Und wir werden letztlich wieder ausgestorben sein, bevor man uns überhaupt wahrgenommen hat geologisch.
Also kann man das ausrechnen? Gibt es so ein Durchschnittsalter für bestimmte Arten oder Rassen, die tauchen auf und gehen dann über in was komplett anderes oder sterben dann aus?
Ja, ich habe mal vor vielen Jahren irgendwie so eine Zahl gelesen, dass so eine durchschnittliche Säugetierart ungefähr 2 Millionen Jahre lebt und dann ist wieder vorbei. Mhm. Aber vorbei heißt natürlich, dass sich dann diese Art auch weiterentwickeln kann in der Evolution. Aber ob wir uns evolutiv weiterentwickeln werden, glaube ich weniger, weil wir eigentlich uns aus der biologischen Evolution rausgenommen haben.
Ja, aber das gibt doch eine, ich meine, was wir geleistet haben, wir haben ja Sprache, Schrift, wir haben ja Kultur quasi erfunden. Und das hat ja uns, das hat uns dazu zu dominierenden Spezies überhaupt gemacht. Also was wir dominieren nennen. Die Blaualge, die interessiert das halt, wie Sie gesagt haben, überhaupt nicht, was wir hier tun. Das ist ja schon was anderes. Also wir können ja schon zu Recht behaupten, wir sind etwas Neues mit unserer Art.
Ja, natürlich. Wir haben das selbstreflexive Bewusstsein. Das heißt, wir können uns darüber im Klaren sein, dass wir ein Bewusstsein haben und darüber dann nachdenken. Das ist bei anderen Tieren fraglich, ob das noch andere Arten können. Vielleicht können das manche in ein Ich-Bewusstsein. Das haben eine Reihe von Arten. Das hat man ja inzwischen feststellen können. Rabenvögel und Affen und vielleicht auch ein Elefant. Das hat man feststellen können, aber sich dessen bewusst zu sein, dass man ist, darüber nachzudenken, das sind vielleicht nur wir. Aber Technik und kulturelle Evolution, das haben auch durchaus andere Tiere, natürlich absolut nicht vergleichbar mit unserer. Mhm. Aber es gibt, man findet immer mehr Beispiele, wo sich bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Gruppen einer Art etablieren und weitergegeben werden, die bei derselben Art, die woanders in einer anderen Ecke lebt, nicht der Fall ist. Also zum Beispiel diese berühmten Affen da in Japan, die in diese warmen Tümpel da reinsteigen. Mhm. Da denkt man, das sind diese ganzen Makaken, die das machen. Aber das ist nur diese eine Population, die das gelernt hat, die das dann wieder ihren Kindern beibringt, die in diese warmen Tümpel steigen. Es gibt andere Ecken, da gibt es auch warme Tümpel, da geht kein Makake rein.
Die haben eine Kultur entwickelt, ne? Oder
das ist kulturelle Entwicklung. Oder bestimmte Wölfe, die gelernt haben, am Meer, am Strand Fische aus dem Wasser zu holen. Und andere Wölfe haben das nicht gelernt. Also das ist durchaus verbreitet, auch bei anderen, bei Insekten. Kulturelle Evolution, aber überhaupt natürlich nicht im Sinne wie bei uns. Und Anwendung von Technik gibt es natürlich bei Affen und anderen Tieren auch, die irgendwelche Stöcke oder Steine oder sowas verwenden. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir
machen. Nein, vor allen Dingen, wir können Gentechnik machen. Also wir sind ja die Ersten, die direkt Einfluss nehmen können auf ihr Genom. Ich kann das ändern. Das ist ja für mich ein, der nächste Schritt eigentlich. Also quasi naja, der Befreiung.
So kann man's in ja bescheidenem Maße können wir das ist richtig. Aber wichtig ist nochmal, dass wir tatsächlich, unsere Evolution ist in allererster Linie eine kulturelle und keine biologische mehr. Das heißt, wir entwickeln uns nicht weiter. Also das Thema
körperlich.
Vererbung erworbener Eigenschaften, das haben wir so nicht körperlich, genau. Körperlich und Verhalten. Das, was wir machen, ist nur Weitergabe von Verhalten und Entwicklung von Technik. Das ist alles kulturelle Evolution, aber keine biologische mehr. Mhm.
Und dann hatte ich auch noch gelesen in dem Paper, dass wir also rein biologisch seit 300.000 Jahren quasi uns körperlich gar nicht mehr verändert haben. Das heißt auch, ich könnte jetzt eine Zeitmaschine nehmen, jemanden vor 300.000 Jahren hier hinbringen oder ein Kind und großziehen und das könnte auch schreiben lernen und lesen und wäre quasi nicht zu unterscheiden von uns.
Genau, genau. Das sind so die Erkenntnisse, dass man sagt, die Entwicklung des Gehirns, die war schon in der Steinzeit vor 300.000 Jahren vielleicht noch nicht, das weiß ich nicht, aber die ist schon sehr lange abgeschlossen. Und in der Tat, wenn man jetzt so ein Kind aus der Zeit hier in eine moderne Familie setzen würde als Säugling, könnte das wahrscheinlich genauso sich entwickeln, wie wir das auch getan haben.
Ja, da frage ich mich immer, was haben wir denn 295.000 Jahre lang gemacht? Ne? Ist ja spannend mit der Intelligenz. Ja, also wie schnell jetzt alles geht, diese extreme Beschleunigung der Änderung. Man muss ja gucken, das industrielle Zeitalter hat vor 200 Jahren, 250 Jahren begonnen. Welche massiven Auswirkungen das hat.
Ja, das ist irre. Auch die Vermehrung des Menschen, das ist ja Wahnsinn. Also seitdem ich geboren wurde, 1954, hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. Ja. Das ist schon beängstigend. Und was ich vorhin sagte, also wenn man da Homo sapiens, als die nach Europa kamen, da waren die ja immer wieder kurz vorm Aussterben, weil es einfach auch so wenige waren. Und wenn dann irgendwas kam, klimatisch oder sonst was, eine Krankheit, dann waren die immer kurz davor, dass das Ganze kippt. Also es hätte sein können, dass Homo sapiens auch wieder ausgestorben wäre, ohne dass wir jemals zu dem gekommen wären, was wir heute sind. Mhm. Da gab es auf der Welt vielleicht nur ein paar Millionen Menschen. Wenn überhaupt.
Ja, ja. Das ist. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Teil nochmal der Teleologie, Teleonomie, Zweck oder Zufall. Also jetzt, wo wir die Basis gemacht haben, was passiert ist, da stellt sich jetzt die Frage, warum ist denn das passiert? Kann man jetzt ein bisschen theoretisch werden?
Gut, das Warum ist natürlich eine Sache, da haben wir ja vorhin schon gesagt, dass. Die ist eigentlich nicht zu beantworten. Warum gibt es Leben? Also warum gibt es komplexes Leben, habe ich ja vorhin versucht zu beantworten. Dieser Theorie von Stephen Jay Gould folgen nicht alle. Also manche sagen auch, es gibt einen Trend zur Komplexität, der so sein muss oder so. Ich folge dem, was der Stephen Jay Gould da so sagt. Das ist mir irgendwie logisch. Aber warum ansonsten Leben da ist, kann man nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass warum es diese Teleologie gibt. Also ich fange da mal viel später an als bei Aristoteles, der ja den Begriff Entelechie auch geprägt hat. Ich fange mal mit Darwin an. Darwin hat ja zusammen mit Arthur Russell Wallace, zeitgleich sozusagen diese Theorie der Selektion veröffentlicht, in der, also die Evolutionstheorie als solches ist ja schon älter. Lamarck hat das auch schon gesagt, dass sich alles aus Vorgängern entwickelt und so weiter. Aber für Darwin und Wallace war das Entscheidende, wie ist der Mechanismus? Und das war diese Selektion, die eben auf Zufällen beruht. Mhm. Und das konnten damals viele, also diese kleinen Mutationen, die dann eben von einem Individuum, wenn es diese Mutation hat und die vorteilhaft sind, dann eben einen besseren Vermehrungserfolg hat und dadurch eben sich durchsetzt. Das war hauptsächlich die Theorie von Darwin und Wallace. Und dagegen haben sich eben viele gewehrt. Und zwar nicht nur die religiösen Leute, die dann sagten, wie, das ist doch alles von Gott gemacht worden, sondern eben auch viele Biologen. Unter anderem der von mir sehr geschätzte Hans Driesch, der gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass sich aus einem Keim, aus einer Eizelle etwas entwickelt zu einem fertigen Organismus und auch nachher diese Organismen, dass das alles nur reine, pure Zufälle sind. Mhm. Und da haben sie dann im Grunde sich nochmal rückbesonnen auf diese alten Geschichten von Aristoteles und haben gesagt, da muss es doch ein Prinzip geben, was zu einer Ganzheit führt. und was die Evolution vorantreibt. Da gibt es unheimlich viele Bücher. Ich habe hier haufenweise Texte, die gar nicht mal alt sind, die das damals eben immer wieder in Frage gestellt haben, dass doch das Leben, was so was Besonderes ist, nicht nur auf Zufällen beruht. Und da haben sie eben gesagt, diese Teleologie, so hat Driesch das gesagt, die wird eben angetrieben von einem Prinzip, was diese Ganzheit macht und diese Entwicklung vorantreibt. Aber das führt natürlich zu einem dualistischen Ansatz. Das heißt, man postuliert neben den Gesetzen der Physik, Chemie und vielleicht auch Biologie eine weitere Gesetzmäßigkeit, wo sich dann natürlich sofort die Frage stellt, und wie ist da die Schnittstelle?
Ja, aber kommt man das denn, wie ist es da jetzt? Ich finde das auch komisch, alles auf Zufälle, also nur Zufälle zu nehmen, weil mir das ist so uneffektiv. Ich frage mich dann wo sind die ganzen Mutanten, die es nicht geschafft haben, weil wenn es zufällig ist, dann muss ja auch zufällig alles schlechter werden. Und natürlich jetzt, wir waren ja nicht dabei, ich kann es nicht sagen, aber für mich ist das sehr unelegant, wenn man jetzt nur Zufall nimmt, weil
Ja, das wird ja auch gerade wieder massiv in Frage gestellt. Und das ist das Spannende, was für mich auch als Biologen, was jetzt gerade passiert. Also diese Leute, die das damals alle gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass das nur Zufälle sind, die wurden irgendwann von den Neodarwinisten weggebügelt. Das war in erster Linie der Weismann, ein Deutscher, der eben dann die Theorie, also man muss anders noch anfangen. Darwin war immer noch der Meinung, dass auch erworbene Eigenschaften vererbt werden können, also Lamarckismus. Das hat Darwin noch vertreten und auch Haeckel unter anderem in Deutschland. Aber dann kam Weismann, das war nach Darwin, kurz nach Darwin, den hat Darwin also nicht mehr kennengelernt, der hat gesagt, es gibt keine Übertragung von den Genen der Körperzellen in die Keimbahn, also in die Keimzellen. Bei Tieren jetzt. So, das heißt, er hat gesagt, die Keimbahn, damit meint er eben Spermien, Eizellen, um jetzt mal beim Menschen zu bleiben, die sind durch eine Barriere getrennt von den Körperzellen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwelche Sachen durch mein Verhalten oder in der Umwelt an meinem Körper, in meiner Morphologie verändere, kann das nicht in die Keimbahn gelangen. Das heißt, in der Keimbahn kommen immer wieder die gleichen Organismen raus, und wenn es eine Veränderung gibt, dann nur durch Mutationen in der Keimbahn. Und das ist inzwischen fast sicher, dass diese sogenannte Weismann-Barriere falsch ist. Aber damit hat er damals die Diskussion quasi radikal beendet.
Warum? Was hat denn er dagegen? Also ich fasse das nochmal zusammen. Das würde bedeuten, schon zum Zeitpunkt meiner Geburt, als ich eine Zelle war und dann zum Menschen wurde und dann meine eigenen Spermien haben sich entwickelt, da stand alles schon fest. Was für ein Leben ich danach geführt habe oder alles, bevor ich ein Kind hatte, vollkommen Wurst alles. Bei der Mutter auch. Ne? Und der einzige mögliche Zeitpunkt, wo Zufall eine Rolle spielen kann, ist bei der Befruchtung selbst.
Ja, aber natürlich das, was uns jetzt als Menschen prägt, das ist ja die Erziehung, das ist die kulturelle
Evolution. Nein, ich meine das, aber das
feststeht, das ja. ist, dass aus dem Zeugungsakt meiner Eltern wieder ein Mensch rausgekommen ist, und zwar mein Bruder und ich. Das stand fest, das ist die Invarianz, dass wieder Menschen draus werden. Aber wenn es jetzt kleine genetische Veränderungen in dem Erbgut gegeben hätte, so Darwins Theorie, die zu irgendeiner Veränderung geführt hätte, die vorteilhafter ist bei mir oder meinem Bruder, dann hätte die sich durchgesetzt und dadurch eine biologische Evolution stattgefunden. Das ist die klassische Theorie, dass natürlich unsere Umwelt und alles uns in unserem Leben prägt. Das ist ja völlig klar. Aber die Entwicklung der Arten, die wurde damals und dann eben speziell durch Weismann gesagt, nur kleine zufällige Mutationen und Selektion der Positiven führt zu Veränderungen der Arten und Neubildung von Arten.
Aber hätten die das nicht schon zu seiner Zeit durch Beobachtung feststellen können, dass das Quatsch ist?
Ja.
Oder? Aber man sieht ja jetzt in Tschernobyl zum Beispiel, dass sich diese Wölfe innerhalb von 6-7 Generationen, also die Wildtiere, die bei Tschernobyl liegen, angepasst haben und strahlungsresistent geworden sind. Das ging so schnell, dass man sogar davon ausgeht, dass so eine Art strahlungsresistenter Modus schon vorher drin gewesen sein muss in vielen Lebewesen, dass die nur noch aktivieren müssen, um auch dort zu überleben. Und je mehr man nachguckt, umso mehr Beispiele findet man von schneller Evolution, die ja so gar nicht möglich wäre dann, ne? Wenn man sagt, das ist nur Zufall und das eiert halt wie der Betrunkene, eiert das irgendwie durch die Gegend und man hat Glück oder Pech und das dauert dann auch immer eine Generation, um das zu testen. Deshalb, ich stelle mir nur die Frage, ob da auch irgendwie, ob der das auch aus politischen Gründen oder was weiß ich, warum der das gemeint hatte, dass er seine Meinung da so durchdrücken musste.
Nö, der hat es nicht unbedingt durchgedrückt. Und der Weißmann, der war hier, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, in Würzburg an der Uni, und der hat auch erst andere Sachen vertreten. Und dann ist er plötzlich zu dieser Theorie gekommen. Aber dann hat er in der weiteren Entwicklung, die wurde dann von einigen dann eben begierig aufgenommen, aber er selber wurde nachher auch skeptisch, weil es gibt ja zum Beispiel bei Pflanzen die vegetative Vermehrung, da gibt es gar keine Keimbahn in dem Sinne, sondern da knospt irgendwas ab oder ein Stück bricht irgendwo ab und treibt wieder Wurzeln aus und wird zu einer neuen Pflanze. Also da hat Weißmann dann am Ende seiner Karriere immer weiter zurückgerudert, aber das hatte sich inzwischen schon so durchgesetzt. Und dann kamen eben die bis heute die Evolutionstheorie dominieren. Das ist eben die synthetische Evolutionstheorie. Das waren Leute wie der Meyer, das ist ein Deutsch-Amerikaner gewesen, der noch gar nicht so lange tot ist. Der ist über 100 geworden. Und einige andere, wie Dobzhansky, das ist ein Russe, aber der in Amerika gelebt hat. Und die haben dann diese sogenannte synthetische Evolutionstheorie entwickelt, die sich auf diese Weißmann-Barriere gestützt hat. Und das war dann plötzlich so dominant, dass sich keiner mehr getraut hat, überhaupt noch was von Lamarck oder so zu erzählen. Aber es gab immer ein Häuflein, die das weiter vertreten haben. Zu dem habe ich auch immer gehört. Ich erinnere mich noch genau, als ich war auf dem Gymnasium, hatte ich Biologie-Leistungskurs. Und wir hatten so einen ganz rührigen Biolehrer, so einen kleinen, bisschen dicklichen und so, der immer so einen weißen Kittel anzog, als ob wir ihn beschmutzen wollten. Und der hob dann irgendwann den Finger und sagte zu uns, aber vergesst mir Lamarck nicht. Das hat sich mir so eingeprägt, dass ich tatsächlich nie Lamarck vergessen habe und immer der Meinung war, da ist was dran an der Vererbung erworbener Eigenschaften. Aber im Studium, das konnte man gar nicht sagen, da wurde man als Esoteriker gebrandmarkt. Mit den Giraffen und den langen Hälsen und solchen.
Ja, genau, vielleicht haben sie, also was sind das? Sind das wieder so am Ende so Machtmechanismen, oder? Das passiert ja in vielen Forschungsbereichen, dass man keine abweichende Meinung haben darf und man kriegt dann auch keine Fördergelder. So ein Dogmatismus halt, ne? Und der ist ja immer eigentlich blöd.
Das sind die festgefahrenen Paradigmen in den Wissenschaften, ja nicht nur in den Naturwissenschaften, die zu überwinden. Thomas Kuhn hat da ein Buch drüber geschrieben, das ist eine schwierige Angelegenheit. Aber wie gesagt, es gab ein Häuflein und dieses Häuflein ist in den letzten, ich würde mal sagen, so 15 Jahren, ist es so dominant geworden, dass es eben jetzt eine neue Richtung gibt, die ganz massiv fordert, wir müssen die synthetische Evolutionstheorie erweitern oder sogar eine neue machen. Das ist die sogenannte erweiterte Evolutionstheorie und da hat interessanterweise, das habe ich noch gar nicht komplett lesen können, da hat im letzten Jahr oder im vorletzten, glaube ich, eine Konferenz stattgefunden an der Linnean Society. Das ist eben die, an der Darwin damals seine Sachen vorgestellt hat. Also nicht irgendwelche Esoteriker, sondern das sind anerkannte Wissenschaften, Stuart Kaufmann, Systemtheorie und Dennis Noble und andere, die eben sagen, nein, da haben damals die Leute doch irgendwie recht gehabt, aber es ist eben kein weiteres Prinzip, die Teleologie, sondern wir müssen das in das Leben hineinsetzen. Und da fangen dann die Detaildiskussionen an. Es ist dann ja irgendwann mal gesagt worden, okay, dieser Begriff Teleologie, der ist so negativ behaftet mit diesem Dualismus. Wir nennen das mal um, das war Herr Pittendry, der hat dann gesagt, wir nennen das mal Teleonomie. Und das wurde dann von vielen Biologen begierig aufgegriffen und dieser Dobzhansky, der dann diese heute gängige Evolutionstheorie entwickelt hat, der hat gesagt, ich nenne das interne Teleologie im Gegensatz zur externen. Der sagt, die wie Driesch, die gesagt haben, da kommt von außen was und bildet diese Ganzheit und die Evolution. Ich sage, das ist eben in den Organismen drin. So weit sind sich die Leute jetzt einig, dass man sagt Teleonomie oder interne Teleologie, aber einer wie der Ernst Mayr, der hat bis zu seinem Tode Anfang der 2000er Jahre hat der gesagt, das ist ein Programm, was in den Genen liegt und sich dann ausrollt. Punkt.
Das muss da, können Sie mal ein Beispiel geben? Also vielleicht die Giraffe mit dem langen Hals oder gibt es da Beispiele, wo man sagen kann, okay, die kennt man die Evolution der Giraffe? Ich denke, ja, die ist ja entstanden aus einem Tier, was bestimmt nicht so einen langen Hals hatte und dann wurde der Hals immer länger.
Ja, ja, ich meine, wichtig ist noch, dass sich eben mittlerweile herausgestellt hat, dass erworbene Eigenschaften durchaus vererbt werden können. Diese ganze moderne Epigenetik, früher war der Begriff anders definiert, aber diese moderne Epigenetik, die man ja auch bei Menschen kennt, dass sich Sachen, die ein Großvater erlebt hat, auf die Enkelgeneration vererben können. Da gibt es genug Beispiele. Bei der Giraffe, da muss man, und das ist bei dieser neuen Evolutionstheorie oder dieser erweiterten, da wird dem Organismus eine aktivere Rolle zugesprochen. Da wird jetzt gesagt, dass die Giraffen einfach mit neuen Umwelten umgegangen sind und dann eben gesehen haben, dass einige gesehen haben, wir fressen mal an den Bäumen weiter oben und dass dadurch eben dann auch dieser längere Hals entstanden ist. Also es ist schon in gewisser Weise Lamarckismus, aber was wichtig ist bei dieser neuen Theorie, dass man nicht nur sagt, da leben Organismen in einer Umwelt, mit der sie nichts zu tun haben, und kleine Generationen bieten ihnen Vorteile in dieser Umwelt, sondern man sagt, dass sich Organismen mit ihrer Umwelt und auch durch ihre Umwelt weiterentwickeln. Und aber zwar teleologisch auch. Also,
ne? Aber das verstehe ich noch nicht ganz. Epigenetik ist ja wirklich im Genom was. Ne? Da hat man einfach nur eine neue Schicht entdeckt, wo man Genabschnitte ein- und ausschalten kann. Und das kann halt auch noch passieren nach der Geburt. Ne? Das heißt, wenn ich mich mal zum Beispiel im Krieg, wenn mein Opa im Krieg war, dann war die Ernährung schlecht und dann hat er danach vielleicht nochmal, dann kam er aus dem Krieg nach Hause, hat nochmal Kinder gezeugt und die hatten dann bestimmte Eigenschaften, wo man dann statistisch nachweisen konnte, dass wohl der Hunger des Großvaters doch genetisch.
Genau.
Ne?
Genau.
So konnte man das nachweisen. Aber das ist ja was anderes, als wenn jetzt. Gibt's da dann, wo ist der Rückkanal? Also sagen wir mal, der Vorläufer der Giraffe hat gemerkt, verdammt, die Bäume werden immer in der Savanne werden immer höher, ich muss mich strecken, ich strecke mich, ich komme kaum noch an die Blätter dran. Wie kann dieses Halsstrecken in eine genetische Änderung?
Naja, es muss ja nicht so gewesen sein. Es kann ja auch so gewesen sein, dass nicht die Blätter immer rarer wurden, sondern dass manche Giraffen weiter unten gefressen haben und andere haben gesagt, wir fressen mal weiter oben. Und dass diese Giraffen dann einen längeren Hals entwickelt haben.
Aber also, dann durchs reine Aussortieren, dass die langhalsigen Giraffen mehr Kinder bekommen haben, also dann doch durch reine Auslese oder ist dann noch.
Okay. Ja, wichtig ist, dass eben diese Weismann-Barriere überwunden werden kann. Dass eben, wenn sich dann Zellen verändern und dann morphologisch was anderes entsteht, was im Übrigen auch immer fürs Verhalten gilt, wenn da was anderes entsteht, dass eben diese Änderungen, die da entstehen, in die Keimbahn eindringen können und dann vererbt werden.
Also
das ist übrigens
so eine Spiegelung.
Extrem spannend. Mhm. Ja, das ist extrem spannend, weil die meisten Leute kennen Darwin nicht gut genug. Darwin hat ich glaube 1868 in einem Buch eine Theorie aufgestellt oder eine Hypothese, die hat er dann Pangenesis genannt und hat er als provisorische Hypothese Pangenesis. Und da hat er gesagt, dass sich kleine Körperchen, die hat er Gemmulae genannt, durch den ganzen Körper bewegen können. Das heißt, wenn irgendwo sich was verändert, dann kann sich das durch den Körper bewegen bis in die Keimzellen und dann vererbt werden. Das ist eine Theorie, die wird von den Darwinisten seltenst erwähnt, weil das natürlich purer Lamarckismus ist. Aber man hat eben heute gefunden, dass es sogenannte Exosomen gibt, die genau das machen. Das heißt, diese Gemmulae, die von Darwin nur als winzigste atomare Teilchen da gedeutet wurden, die gibt es tatsächlich. Und das heißt, es kann eben diese Vererbung von Eigenschaften geben, die in die Keimzelle gelangen.
Also auch, dass ich meinen Körper verändere. Also ich habe irgendein Verhalten, genau. Mein Körper ändert sich und das schreibt, die Biologie ist so intelligent, das zurück in mein Erbgut zu übertragen, damit
kann. Also worüber jetzt sozusagen geforscht und nachgedacht wird, wie groß ist dieser Faktor gegenüber anderen Faktoren wie der wieder zufälligen Veränderungen von Genen.
Aber wäre viel effektiver, das ist doch im Prinzip so ähnlich gedacht wie die sexuelle Fortpflanzung, die ja auch so viele Vorteile hat. Ne, weil dadurch, dass es zwei Geschlechter gibt, das hat ja wieder einen Turbo gezündet.
Naja, klar. Aber da ist im Moment extrem viel im Fluss und ist schwierig, da abschließend was zu sagen. Das ist genau diese Begriffe, wenn man jetzt sagt, Teleologie, Teleonomie, Zufall, Zielgerichtetheit, Zweckorientierung. Das ist immer auch eine Frage der Definition. Also das ist, also der Karl Ernst von Baer, ein Deutschbalte aus dem 18., 19. Jahrhundert, der hat zum Beispiel gesagt, dass er eher zu dem Wort Ziel tendiert als zu dem Begriff Zweck, weil Zweck immer für ihn auch ein bisschen Bewusstsein einschließt und so. Also das ist alles immer ein bisschen eine Definitionsfrage. Oder auch, wenn man jetzt sieht, es gibt ja einerseits die Embryogenese. Das heißt, das ist der Zeitpunkt von der Befruchtung bis zur Entwicklung des fertigen Organismus oder bei der Pflanze bis zu einer frühen Form der Pflanze. Das wäre die Embryogenese. Mhm. Da kann es natürlich sein, dass das ein Plan ist, der in und außerhalb der Gene liegt, der getriggert wird, meinetwegen bei einem Samenkorn, Feuchtigkeit, und dann rollt sich da ein Plan aus, der eben zu dem Organismus führt. Das wäre Teleologie, wie sie auch Ernst Mayr verstanden hat. Jetzt kommt aber die Ontogenese. Ontogenese ist quasi der gesamte Organismus, also nicht nur Keimesentwicklung, sondern bis zum Tod quasi. Das ist die Individualentwicklung, Ontogenese. Und da, wenn man da Teleologie oder auch Teleonomie sagt, dann kommt eben diese der Erwerb oder die Vererbung erworbener Eigenschaften ins Spiel. Da wird's dann ein bisschen tricky. Und da steigt dann einer wie der Ernst Mayr oder ist einer wie der Ernst Mayr ausgestiegen, hat gesagt, das glaube ich nicht, da gibt's eben die Weismann-Barriere. Mhm. Dann kommt als nächster Schritt natürlich wieder die Phylogenese. Gibt es auch in der Phylogenese so einen Trend? Da steigen dann auch viele Biologen aus und selbst die von dieser neuen Richtung und sagen, oh, da sind wir ein bisschen skeptisch. Natürlich bestimmen die Arten, die Individuen ihre Individualentwicklung im Laufe ihres Lebens mit. Aber ob die Gesamtevolution da mitbestimmt wird, dann nur kleinräumig. Da braucht dann nur wieder so ein Meteorit zu kommen und in den Golf von Mexiko einzuschlagen. Mhm. Oder wie Trump jetzt will, in den Golf von Amerika. Und dann ist erstmal Ende Gelände mit den Sauriern. Also das bestimmt sicherlich nicht die gesamte Phylogenese mit.
Nö, aber man muss auch sagen, dass das Leben sehr robust ist. Ne? Ich habe gehört, alle 60 Millionen Jahre gibt es so ein Massensterben, eben durch Einschläge, Vulkanismus so, und das Leben poppt dann wieder hoch.
Ja, aber es sind immer, also nicht alle 60 Millionen Jahre. Also das hat ungefähr 5 Massenaussterben gegeben. Mhm. Das letzte waren die Saurier, 65 Millionen Jahre ungefähr. Aber da war dann häufig bei den großen Massenaussterben, Perm-Trias, da waren dann 90% aller Arten futsch. So wie man auch die Frage von vorhin, wie lange lebt so eine Art? Ich glaube, 99% aller jemals auf der Erde existierenden Arten sind wieder ausgestorben. Mhm. Das heißt, es gibt dann immer wieder neue Arten und andere sterben wieder aus. Ja, oder haben sich weiterentwickelt, aber häufig sterben sie eben auch wieder aus.
Der Begriff Art ist halt auch eine künstliche Trennung. Ne? Da haben wir gar nicht, also was ist jetzt eine Art? Im Prinzip kann ich ja von mir eine Kette bis zu diesem Luca-Organismus vor 3 Millionen, kann ich eine endlose Kette bilden von Leben.
Genau.
Die ohne
wir sind
Pause.
Sozusagen, wir haben sozusagen 3,8 Milliarden alte Vorfahren.
Genau. Und das ist ja so graduell, dass diese Unterschiede da jetzt zu sagen, oh, das ist jetzt ganz anders. Den findet man ja gar nicht. Nur ich glaube, mit viel Abstand kann man dann grob sagen, oh, okay, jetzt war ich mal ein Affe und dann war ich was weiß ich. Ja, aber,
aber ich würde ganz gerne nochmal auf diese Zielorientiertheit hinkommen. Ja. Dass eben diese neue Richtung der Evolutionstheorie, die ich eben auch schon lange vertrete, die sagt eben, dass Organismen sozusagen zielorientiert sind, ohne das Ziel zu kennen. Also sie wissen, dass sie in eine bestimmte Richtung gehen sollten oder müssen, aber sie kennen das Ziel nicht. Also das ist ein bisschen schwierig halt irgendwie zu sagen. Also der, wenn man jetzt mal nicht Teleologie sagt, sondern Teleonomie, da, ich zitiere da mal den Hans Benzlin, das ist einer, der vor ein paar Jahren ein tolles Buch geschrieben hat, das Phänomen Leben. Mhm. Der sagt, Teleonomie bedeutet in der Biologie zielgerichtet, aber niemals zielbeabsichtigt oder zielorientiert. Teleonomie ist Zielgerichtetheit ohne Kenntnis des Ziels.
Aber was, können Sie ein konkretes Beispiel dann geben, was ein so ein Ziel sein soll?
Naja, ich meine, das Ziel jedes Organismus ist natürlich zu überleben. Leben will leben. Der Sinn des Lebens ist zu leben. Mhm. Und um zu leben, hat das Leben und jeder Organismus alle Möglichkeiten, die existieren, versucht auszunutzen, um das Leben zu erhalten. Also und der Erhalt des Lebens ist eben das Ziel, das man so nicht kennt. Und das ist ja auch eines der Postulate dieser erweiterten Evolutionstheorie. Das Leben wäre ja blöde gewesen, wenn es sich nur auf zufällige Mutationen verlässt. Das wäre ja dumm vom Leben gewesen. Wenn schon sowas Tolles wie Leben entsteht, wäre das Leben blöd gewesen, sich nur auf zufällige Mutationen zu verlassen. Also verlässt es sich nicht darauf, sondern versucht sich in Richtung zu entwickeln, mit seiner Umwelt gemeinsam, die vorteilhaft sind. Wie was ich, Giraffe, der eben weiter oben frisst, oder auch andere Organismen, die mit ihrer Umwelt sich gemeinsam entwickeln, um zu leben. Das wäre eine Zielorientierung im Sinne Ziel, ich will leben, mhm, ohne dass man sagt, da ist das Ziel, da will ich hin.
Aber ist das da nicht schon Dualismus? Weil ich meine, die einzelne Blaualge, die wird ja keine großartigen Ziele haben, oder? Die funktioniert, die hat ja wahrscheinlich irgendeine Steuerung, ne? Wenn das Wasser zu viel, was weiß ich, kann die sich bewegen? Die kann ja schon Lebensentscheidungen treffen, die Alge, oder? Die kann ja Prozesse umstellen. Ja. Die ist ja so handlungsfähig und hat ihr Leben so ein bisschen in der Hand, ne?
Ja, jedes Lebewesen macht aus meiner Sicht und dem von Leuten, mit denen ich mich unterhalte, macht intelligente Informationsverarbeitung. Mhm. Das heißt, auch ein Bakterium bekommt einen Reiz und reagiert auf diesen Reiz häufig mit einer kleinen Verzögerung, vielleicht von einer Sekunde oder sowas, mhm, 3 Sekunden, reagiert es auf den Reiz. Das heißt, da ist eine Informationsverarbeitung und dann eine Reaktion auf den Reiz. Das ist intelligente Informationsverarbeitung. Und das zeichnet alle Lebewesen aus, dass wir auf Reize intelligent reagieren, in dem Sinne, dass wir aus verschiedenen Optionen die nehmen, die jetzt am geeignetsten ist oder zumindest erscheint.
Aber da brauche ich ja noch keine Teleologie. Also meine Waschmaschine agiert ja auch irgendwie intelligent, ne? Die hat so ein Programm, hat ein paar Sensoren. Wenn die sich am Anfang so ein bisschen hin und her bewegt, dann versucht die, den Unwucht auszugleichen. Die misst das Wasser, ob es heiß genug ist, schleudert dann.
Ja, das ist, ich meine, eine wichtige Richtung in dieser ganzen neuen Denkweise ist die Systemtheorie. Das hat ja als einer, der da ganz prominent einer der ersten war, das war der Ludwig van Bertalanffy, ein Österreicher. Und jetzt heute lebt noch, ist glaube ich 89 oder 90, Stuart Kaufmann, der eben sagt, dass wenn Leben komplex genug wird, dann entwickeln sich aus diesem Leben, da wird dann der Begriff Emergenz angewandt, da entwickeln sich dann Eigenschaften aus der Komplexität heraus. Und so kann man das dann vielleicht erklären, ohne in einen Dualismus zu kommen. Dass man einfach sagt, Komplexität erzeugt das. Da ist jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Artikel erschienen, warum sich Einzeller gezielt bewegen. Da haben sich Leute, IT-Leute und Biologen gemeinsam Gedanken gemacht, warum bewegen die sich? Und das ist auch eine Sache der Komplexität der Informationsverarbeitung in diesen Einzellern, die dann dazu führt, dass sie gezielte Bewegungen durchführen können. Aber natürlich, es gibt auch genug Philosophen und natürlich auch Theologen, die dualistisch denken, aber für mich kommt das als Naturwissenschaftler nicht wirklich in Frage, weil dann müsste ich, wie gesagt, wenn ich dualistisch denke, die Schnittstelle darstellen können. Der Driesch hat das versucht, aber ich habe ja zusammen mit 2 Freunden ein Buch über Driesch geschrieben und meine Ansicht war, dass die Erklärung, die Driesch über diese Schnittstelle gemacht hat, die waren in meinen Augen mehr als dürftig.
Da habe ich sogar eine Folge drüber gemacht. Gibt es eine Anomalistik-Podcast-Folge drüber? Hinter der Materie. Mhm.
Genau, das ist ja dieses Buch, was wir da geschrieben haben.
Mhm. Also sind Sie der Meinung, das hört man auch raus, dass man irgendwann diese Ziele des Lebewesens im Lebewesen selbst finden wird, und zwar in der Materie? Das wären dann komplexe, wie, genau, wie kleine komplexe Computerprogramme vielleicht. Ne?
Genau, das ist eben dieser Begriff, der so schlecht nicht ist, interne Teleologie, mhm, statt Teleonomie. Weil die Teleonomie, das ist eben von den Biologen besetzt, obwohl nicht mehr so viele den benutzen, aber das benutzt ein Biologe, ohne in den Ruch zu geraten, Esoteriker zu sein.
Ja.
Aber diese interne Teleologie im Gegensatz zur externen Teleologie finde ich eigentlich, wie der Dobzhansky das gemacht hat, finde ich eigentlich ein prima Begriff. Und das bedeutet eben, da gibt es diesen Moment durch Komplexität im Organismus, und Komplexität bedeutet nicht komplexe Organismen, sondern auch schon einfache Organismen, dass daraus emergent dann Eigenschaften entstehen, die man teleologisch nennen könnte.
Also materialistisches Weltbild. Das ist ja okay, dass das praktischer Materialismus ist. Wenn es das gibt, muss man es finden können und kann es dann auch beweisen. Ne? Finden die Leute das?
Naja, da kommt jetzt ein Begriff, den ich auch nicht teile. Dieses materialistische Weltbild, oder manche fangen dann an mit Physikalismus. Materialistisches, ja, Weltbild ist es nicht, weil es gibt ja eben nicht nur Materie, sondern es gibt ja auch Energie.
Ja, deshalb jetzt Physikalismus, aber ja.
Naja, aber es ist schon, also ich habe kein materialistisches Weltbild, sondern für mich gibt es Materie, Energie und Information. Das sind die drei Sachen, die Welt ausmachen und die eben auch das Leben ausmachen, also die Information. Ne, Materie und Energie gibt es auch in der unbelebten Welt, mhm, aber mit Information, das macht das Leben aus. Insofern bin ich kein Materialist.
Aber auch kein Dualist. Also Sie glauben nicht, da steckt eine kleine Seele drin in jedem Lebewesen, die unabhängig davon irgendwie das steuert oder ihm Bewusstsein gibt. Weil Sie da ja recht haben, dann müsste es wiederum eine Schnittstelle geben. Und wie soll die denn aussehen? Das ist ja die große Frage. Wir sind jetzt nicht zum Bewusstsein gekommen, aber wir Menschen, wir haben was wir Bewusstsein nennen, höhere Lebensformen sehr wahrscheinlich auch. Da ist die Frage ja noch offen. Das ist dieses Hard Problem of Consciousness, wie man das denn erklären kann, rein chemisch oder mechanistisch.
Ja, das ist schwierig, aber vielleicht noch mal ein Zitat. Ich meine, kennen Sie ja wahrscheinlich auch von Schopenhauer, über den Willen in der Natur, ein ganz interessantes Buch, obwohl ich kein Schopenhauer-Anhänger bin. Und Schopenhauer schreibt dazu: Bei mir ist das Ewige und Unzerstörbare im Menschen, welches daher auch als das Lebensprinzip in ihm bezeichnet werden kann, nicht die Seele, sondern, man gestatte mir einen chemischen Ausdruck, das Radikal der Seele, und das ist der Wille. Das heißt, Schopenhauer sagt eben, Seele gibt es nicht, sondern es gibt einen Willen in der Natur. Das heißt, also Natur meint er damit die Belebte, glaube ich.
Mhm.
Also den Panpsychismus, da bin ich auch nicht kein Anhänger von. Also der meint eben, dass in dem Leben ein Wille steckt. Und das denke ich mal in dem Sinne, dass Leben überleben will. Da hat der Schopenhauer durchaus einen Punkt, dass es eben nicht die Seele ist, was ja auch wieder dualistisch wäre, sondern dass es ein interner Wille ist, der zum Leben gehört.
Ja, ein Wille, aber Wille würde ja wieder würde wieder voraussetzen, dass da etwas ist überhaupt, was etwas wollen kann. Ich finde das schwierig. Wir haben ja den
Leben will leben.
Ja, auch da kann ja auch so ein Nietzsche-Zitat, ne? Man muss Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Mhm. So, ne? Ja. Die große Frage, wie das überhaupt entstanden ist, das ist ja auch schwierig. Also rein mathematisch, wenn man die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, hätte das nie passieren dürfen. Auf keinen Fall. Das sind ja die Argumente der Leute des Intelligent Designs. Die behaupten ja, das ist so komplex, das kann überhaupt nicht zufällig entstehen. Da müsste man ewig warten. Da würde nicht ansatzweise ein Einzeller entstehen. Der ist viel zu komplex.
Naja, deswegen ist offenbar in der Natur, wenn die Rahmenbedingungen günstig sind, ich will nicht sagen, muss es entstehen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit offenbar sehr hoch, dass Leben entsteht. Und das Leben ist ja ohnehin schon was ganz schwer zu erklärendes. Ich meine, mhm, wir sind was anderes, wie wir jetzt hier sitzen, als ein Stein oder weiß ich, ein Gletscher. Wir sind was ganz anderes. Und das ist ja so besonders. Und deswegen finde ich es jetzt nicht abenteuerlich zu sagen, Leben hat sozusagen einen intrinsischen Willen, der einfach da drin ist. Das ist einfach, vielleicht muss man sowas in den Kriterienkatalog, wie definiere ich Leben, mit aufnehmen.
Ja, ja, das, ja. Wir kämpfen ja auch gegen die Entropie an. Eigentlich nimmt die Entropie die Unordnung überall zu, aber in dem Körper halt nicht. Also innerhalb des Körpers nicht. Außen nimmt die dann natürlich wieder zu, aber das ist ja auch so ein Ankämpfen gegen das Chaos des Lebens.
Ja, das ist, weil wir bewegen uns immer auf so sozusagen auf des Messers Scheide. Das heißt, wir nehmen aus unserer Umwelt, also wir als heterotrophe Organismen, also als die andere Organismen fressen, wir nehmen dadurch quasi Ordnung auf. Wir nehmen nicht nur Nahrung auf, wir nehmen dadurch Ordnung auf. Aber wir geben Entropie auch wieder ab. Das heißt, wir erhöhen schon im Universum die Entropie. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir die Entropie im Universum erniedrigen.
Nur in uns selbst. Sonst könnten wir, ja.
Genau. Und nur durch diese Instabilität, die wir damit erzeugen, können wir überhaupt das sein, was wir sind. Also das Leben kann sich nur durch diese permanente Instabilität in der Komplexität erhalten. Wenn es das nicht hätte, dann wären wir ein Kristall. Im besten Sinne. Kristalle sind ja auch schön. Oder ein Stein. Und wenn wir das eben nicht schaffen, dieses Gleichgewicht, diese Autopoiese aufrechtzuerhalten, dann sterben wir. Das heißt, wir sind immer quasi an der Grenze zum Tod. Aber das ermöglicht uns überhaupt erst das Leben. Mhm. Also wer lieber Kristall ist, sollte das machen. Aber ich habe da jetzt nicht so eine Lust drauf.
Ein Plasma geht vielleicht noch. Das ist ja auch so eine Frage. Tja, wer hätte gedacht, dass wir jetzt zum Ende hin keine Lösung finden für unsere offene Frage, ob es Ziel oder Zufall ist. Aber es ist jetzt schwer, bei Ihnen jetzt auch rauszuhören. Sie sind da auch so halb Ziel, halb Zufall. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, was da jetzt Ihre endgültige Meinung ist.
Naja, ich glaube, dass die Entstehung des Universums ist nicht erklärbar. Die Entstehung des Lebens ist ein Zufall, der aber durch günstige Rahmenbedingungen begünstigt wird. Die Evolution oder die Phylogenese ist auch Zufall.
Also, oder wird gesteuert durch Zufall, so kann man sagen, oder ohne?
Na, gesteuert will ich nicht sagen. Also,
was meinen Sie damit Zufall? Also unintelligente, zufällige Prozesse, also das wird hin und her geschubst.
Naja, um nochmal in der Evolution ein Stück zurückzugehen. Also diese kambrische Explosion vor 542 Millionen Jahren. Da sind, also gemeinhin sagt man immer, das sind alle heutigen Tierstämme draus entstanden oder alle heutigen Tier- und Pflanzenstämme draus entstanden. Stimmt, aber es ist damals viel, viel mehr entstanden. Das heißt, wenn man sich den damaligen Stammbaum der Komplexität anguckt, dann gab das im Burgess-Schiefer hat man das in Kanada erstmalig gefunden. Da hat es ganz viele Organismen gegeben, die sich in nichts einreihen lassen, was wir heute haben. Komplexe Organismen.
Ach, sind alle weg jetzt?
Die sich in nichts einreihen lassen. Und davon sind eben alle weg, bis auf die eben heute noch da sind. Und das ist nochmal wichtig. Warum sind die anderen weg? Die sind nicht unbedingt weniger erfolgreich gewesen. Das können Kleinigkeiten sein. Da kann irgend in der Umwelt sich ein bisschen was geändert haben. Und dann war plötzlich einer dieser Stämme wieder futsch. Mhm. Und hätte sich ein bisschen was anders geändert, dann wäre er nicht futsch gewesen. Und da gab es eben auch ein kleines Chordatier, Vorläufer aller Wirbeltiere. Das war einer von diesen Organismen. Hätte es ein bisschen andere Rahmenbedingungen gegeben, wäre er weg gewesen, dann hätte es nie Wirbeltiere gegeben und auch nicht uns. Und das ist wichtig. Also wenn man jetzt nochmal die Evolution zurückdrehen könnte, bis zu dem Zeitpunkt vor 542 Millionen Jahren, kambrische Explosion, und würde es nochmal neu laufen lassen, würde nie wieder genau das rauskommen, was wir heute haben. Und ja, das ist Zufall.
Aber Ähnliches, oder? Das ist ja so, wenn ich zum Beispiel, ich nehme ein Glas heißes Wasser und ich stelle das dahin, dann weiß ich, das kühlt ab. Ja? Ich kann nie sagen, welches einzelne Wassermolekül welche Temperatur hat oder welches anfängt abzukühlen, aber ich kann sagen, ey, nach einer Stunde hat das Raumtemperatur. Wie genau, ist mir eigentlich egal, aber ich kenne die Tendenz, es wird abkühlen. Kann man dann beim Leben nicht wenigstens sagen, ey, die Tendenz ist, es neigt wieder zur Komplexität und auch zur Intelligenz. Und ja, da komme ich nochmal zu den Aliens und so. Ja, deshalb sind Menschen ähnliche Wesen, die müssen nicht aussehen wie wir. Ja, aber ich denke, die haben Augen, die haben Nasen, die haben Gehirne, die können kommunizieren, die haben Hände oder irgendwas, womit die die Welt manipulieren können, die müssen zwangsläufig entstehen. Kann man das so sagen?
Also ich bin da zurückhaltend, weil wenn man sieht, was wir gerade auf der Erde machen, dann haben wir es zwar geschafft, uns, wie gesagt, schon allein in meiner Lebenszeit von der Population her zu verdreifachen.
Ja.
Aber wir haben es auch geschafft, die Erde an den Abgrund zu bringen. Wir sind dabei, das nächste Massenaussterben herbeizuführen, mit drastischen Änderungen insgesamt, Klima und was da alles dazukommt. Das heißt, wir stellen gerade unsere Existenz in Frage. Und wenn wir es, was ich vermute, schaffen, uns wieder auszurotten, dann werden wir uns, sagen wir mal, es gäbe einen großen Biologen, der von oben guckt, dann wird er sagen, das war keine erfolgreiche Art. Und warum ist sie ausgestorben? Weil sie eine selbstreflexive Intelligenz hatte. Das heißt, das Merkmal selbstreflexive Intelligenz war nicht erfolgreich. Intelligenz schon, intelligente Informationsverarbeitung, aber nicht diese Intelligenz, die zu dieser Technologie geführt hat. Das ist, glaube ich, das Schicksal, was den Menschen bevorsteht. Aber nochmal ein Wort, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, da fehlt auch wahrscheinlich die Zeit, aber wenn man von Zufall redet, dann muss ich von Quantenphysik reden. Die Welt ist in meinen Augen eben nicht deterministisch. Und wenn man den Zufall mit reinnimmt, der durch die Quantenphysik quasi möglich ist, dann hat man auch zum Beispiel die Möglichkeit, einen freien Willen zu erklären. Aber dann muss man eben auch zugestehen, dass Dinge zufällig passieren.
Ja.
Dass Dinge nicht nur gezielt werden. Und
was
letztlich,
heißt zufällig?
Wenn,
das ist eins, ja, man da auf dem Thema reite ich fast in jeder Folge rum. Zufall? Keiner weiß, was Zufall ist. Also es gibt verschiedene Betrachtungsweisen von Zufall. Ich kann sagen, etwas ist zufällig, weil ich den Mechanismus nicht verstehe. Oder ich kenne das Ergebnis nicht. Das heißt aber nicht, dass der Prozess an sich zufällig ist.
Naja gut, ich meine, das ist die alte Kontroverse, wenn Einstein seinerzeit gesagt hat, der Alte würfelt nicht.
Ja.
Damit hat er gemeint, es gibt nicht den Zufall, sondern die Welt ist deterministisch.
Ja.
Und sein Mitarbeiter in Princeton, der David Bohm mit seiner impliziten Ordnung, hat das ja auch vertreten. Aber da hat Einstein selber gesagt, der Bohm, so richtig hat er die Quantenphysik doch noch nicht durchdrungen. Ich gehöre zu der Richtung, wie die meisten Quantenphysiker, die sagen, dass eben innerhalb eines Quantensystems kein Zustand existiert, den wir irgendwie beschreiben können. Es gibt auch nicht einen, wie der David Bohm sagte, eine implizite Ordnung, die da ist, die ich nur nicht begreife. Ich könnte mir das alles ausrechnen. In meinen Augen gibt es die nicht, sondern es gibt nur eine Probabilität, also eine Wahrscheinlichkeit, aus der beim Zusammenbruch eines Quantensystems eine Sache zum Fakt wird und die anderen verschwinden ins Universum. Wenn man das, sagen wir mal, auf der Ebene von Photonen sieht, dann sind die wieder weg. Das heißt, das ist ein reiner Zufall mit Wahrscheinlichkeiten. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber es ist ein reiner Zufall.
Ja.
Oder der Zerfall von radioaktiven Elementen, das ist ein Zufallsprozess, den man nur statistisch erfassen kann.
Was das Ganze ja so komisch macht. Das ist ja gerade für mich, dass die Statistik so genau passt, finde ich ja das Komische, was mich daran denken lässt, dass das doch ein geregelter Prozess ist. Wenn es absolut zufällig wäre, dann wäre das nicht immer so präzise zufällig. Und das ist ja auch nur eine Meinung von Ihnen, ne? Das ist überhaupt nicht entschieden. Also da scheiden sich die Geister ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jemals feststellen werden kann, was der reine Zufall denn bitteschön sein soll. Ne, das wäre etwas passiert ohne Grund. Und das ist komisch.
Komisch ist das. Aber ich würde mal sagen, die Masse der Quantenphysiker, die sieht es so. Und die ein deterministisches Weltbild verfolgen, die sind in der Minderheit. Das heißt ja nicht, dass irgendwann nochmal der geniale Physiker kommt, der das nachweist. Aber ich glaube es eher nicht. Und wie gesagt, wenn wir von unserem freien Willen ausgehen, und das tun wahrscheinlich die allermeisten Menschen, dann geht es nur, wenn wir dem Zufall Raum lassen. Wenn wir ein deterministisches Weltbild vertreten, geht es eigentlich nicht. Und es gibt ja Singer und Roth und so, die sagen das ja auch. Das ist alles kein Zufall. Es muss so sein. Wenn ich jetzt irgendwie hier rausgehe und jemanden umbringe, dann musste ich das machen. Wenn ich dann dafür eingesperrt werde, dann musste das auch so kommen. Ich finde das ein ziemlich absurdes Weltbild.
Na ja, ich auch. Weil man das Gefühl hat, so hartnäckig, ich würde Entscheidungen treffen. Ja, und ich habe irgendwie Einfluss drauf auf das, was passiert, indem ich einen Willen habe. Ne? Ich glaube auch, dass es den gibt. Aber wenn wir dann schon von Zufall auf diesen Ebenen sprechen und sagen, ja, und dieser Zufall ermöglicht mir eigentlich Freiheit, dann dieser Zufall ist ja auf subatomarer Ebene. Diese Mechanismen würden ja auch die Entstehung des Lebens und eigentlich alles beeinflussen. Ja, da könnte man dann ja wieder die Teleologie schon bei der Blaualge auch dran kleben, ne, an den Prozessen.
Kann man machen, ja.
Kann man machen. Dann machen. Ne?
Aber wichtig ist nochmal, es gab ja einen berühmten Physiker, der leider nicht so bekannt ist, weil das eben auch ein blöder Nazi gewesen ist, der Pascal Jordan, der hat ja mit Pauli und Heisenberg und Niels Bohr und so zusammengearbeitet, aber war eben blöderweise ein Nazi. Und der hat diese Verstärkertheorie entwickelt, die ich toll finde. Der hat eben gesagt, weil ja viele sagen, Quantenphysik ist nur auf der ganz kleinen Ebene, so wie die Relativitätstheorie nur auf der ganz großen Ebene ist. Aber der Pascal Jordan hat gesagt, wenn die Quantenphysik auf der kleinen Ebene in einem Organismus gilt, dann muss sie sich auch auf der großen Ebene widerspiegeln. Das geht gar nicht, dass da irgendwo ein Bruch ist, wenn wir da immer nur von irgendwelchen Atomen reden, in denen irgendwelche Quantenprozesse sind und dann aber nachher nicht mehr davon und dann nur noch von Determinismus, das geht nicht. Und der hat eben diese Theorie entwickelt, dass sich das eben Verstärkertheorie, dass sich das bis in den Makrokosmos oder Makroevolution fortsetzt und insofern wir eben auch quantenphysikalisch gesteuerte Organismen sind. Was nicht heißt, dass nicht viele der Prozesse, die uns antreiben, deterministisch sind. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das sagt auch kein Quantenphysiker. Ein Großteil der Welt ist natürlich deterministisch, aber es gibt eben diese Freiheitsgrade.
Ja, die muss deterministisch sein, sonst würde nichts funktionieren. Sonst könnte man ja gar nicht leben. Es muss ja geordnet sein. Die Basis muss schon in Ordnung sein. Und ich muss mich ja darauf verlassen können, dass die Physik immer gleich funktioniert.
Naja, das würde ich jetzt aber auch so nicht sehen. Die Tatsache, dass viele Sachen deterministisch sind, heißt nicht, dass es so sein muss. Weil wenn es nicht die Probabilität, also diese Möglichkeit der Zufälle gibt, dann würde die deterministische Welt auch keinen Sinn machen. Also gerade wenn wir vom Leben reden, was eben an dieser Grenze ist, dann kann es nur dadurch, dass es Zufälle gibt, die wir zum Beispiel jetzt auch, was unser Bewusstsein angeht, mit beeinflussen können, dann kann es nur eben auch in der deterministischen Welt bestimmte Entwicklungen geben. Wenn das alles nur rein deterministisch wäre und wir nur glauben, dass die Ordnung nur durch Determinismus entsteht, wäre in meinen Augen auch ein bisschen traurig gewesen.
Ja, aber ich sage ja, das Leben, das allererste Leben, was entstanden ist, so eine Zelle ist ja verdammt klein. Das war ja auf Molekularebene, wo ja dann diese Quanteneffekte noch richtig Wirkung zeigen.
Naja, also wenn man ein Atom, was sich da im Angström-Bereich bewegt, mit einem Bakterium, was sagen wir mal 10 μ groß ist, also ein Hundertstel Millimeter, da liegen Welten zwischen.
Ja, aber die Bestandteile des, man geht ja davon aus, das erste Bakterium, wie gesagt, das ist ja nicht aus dem, da haben sich ja nicht ein paar, ich weiß gar nicht, aus wie vielen Atomen so ein Bakterium besteht, aber es müssen auch schon Millionen sein, Milliarden.
Ja, klar.
Die haben sich ja nicht zufällig einfach alle gleichzeitig, oh, porf, Bakterium, das muss ja aus viel kleineren Bestandteilen noch, oh Gott, wir müssen einfach nochmal eine Folge machen und dann da weitermachen, es wird zu lang, aber. Oder da mal, vielleicht mal, wir können ja mal dann über Quantenphysik und Leben oder diese Verbindung reden. Die Quantenphysik ist natürlich, wirkt überall. Alle großen Dinge bestehen
vielleicht
ja aus
kleinen. Vielleicht da noch eine kurze Antwort darauf. Natürlich, das Leben ist entstanden, indem sich wahrscheinlich erst ein RNS-Strang gebildet hat. Und der besteht natürlich aus Aminosäuren und Molekülen. Also da dreht sich's noch um eine atomare Ebene. Und dann durch Zusammenlagerung und so hat sich dann irgendwann eine Zelle gebildet. Die ist dann natürlich viel größer. Aber dass der Ursprung natürlich auf irgendeiner atomaren Ebene losgeht, ist klar.
Ja, oder allein wie Gene funktionieren und diese ganze, das sind ja fantastische kleine Nanoroboter. Wir Menschen sind weit davon entfernt, sowas selber zu entwickeln. Ne, das ist, was da zufällig entstanden ist, unglaublich. Ich meine, sie mikroskopieren ja auch, sie bringen auch Bücher raus. Ne, schon die Welt im Allerkleinsten ist so komplex und so durchdacht. Ne, und
Ja, durchdacht. Ich weiß nicht, ob einer darüber nachgedacht hat.
Nein, okay, da habe ich jetzt schon wieder den. ich verlinke auch nochmal Ihre Seite, da findet man auch Artikel von Ihnen zu bestimmten Themen.
Ja. Weil ich meine, das durchdacht, das hat letztlich ja Kant schon gesagt, dass man letztlich, wenn man irgendwie Naturwissenschaft und Gott, also wenn man jetzt irgendwie das, sagt, die Natur hat ein Ziel und einen Zweck und deswegen gibt es Gott, dass man da so einen Zirkelschluss hinkriegt, ne, dass man nachher wieder Gott über das Ziel erklärt und dann umgekehrt wieder Gott, der das gemacht hat und so. Da hat Kant schon zu Recht gesagt, das bringt nichts, das bringt einen überhaupt nicht weiter, das bringt mir nur beide Seiten, Naturwissenschaft und Teleologie, völlig mit durcheinander.
Ja, aber es gibt eine Antwort, wir wissen sie nur nicht. Und es gibt ja nicht nichts, sondern es gibt was. Und das allein ist ja schon ein Wunder. Und das kann man auch nicht erklären.
Nö, das kann man, also warum es das Sein gibt und ob es vorm Sein auch Sein gab, aber Raum und Zeitlos, das...
Genau,
ist das nicht erklärbar.
Nee, und das sollte einen demütig machen, also... Ne, das kann man einfach nicht, da verstehe ich auch nicht, wie einige Wissenschaftler dabei so kühl und trocken bleiben können. Allein das ist schon der Hammer.
Also es macht mich staunen. Demütig finde ich für mich nicht so
ja,
das passende
okay, Wort. Staunen, ja. Ja, lieber Dr. Stefan Krall, das war ein interessantes Gespräch.
Ja, ich bedanke mich. War vielleicht ziemlich komplex, ja, wie die komplexen Organismen, aber so ist das mit dem Sein und dem Leben.
Genau, so ein spannendes und offenes Thema. Und auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.